Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Episode von Connecting Insurance. Eine kleine Vorwarnung für diejenigen, die es sozusagen aus dem Episodentitel noch nicht abgeleitet haben. Heute geht es wirklich nur ganz, ganz, ganz bedingt über Versicherungen. Wir werden die Brücke am Ende nochmal schlagen. Bevor ich ihn doch ein bisschen einleitend sage, möchte ich meinen Gast kurz begrüßen. Dominik, moin moin, wie geht's dir?
Hallo, guten Morgen. Ja, mir geht's super. Habe gute Weihnachtsfeiertage gehabt und freue mich auf unser Gespräch.
Klasse, Dominik, vielen Dank. Bevor du dich gleich selber einmal vorstellen kannst, nur ein kleines Scene-Setting für das Thema. Ich beobachte schon lange einen zunehmenden Fachkräftemangel, der auch die Versicherungsbranche, aber am Ende das gesamte Wirtschaftssystem, gerade in Deutschland, umfasst. Und es ist egal, wo man eigentlich hinschaut. Seien das Pflegekräfte, wer soll die ganzen Wärmepumpen bauen, wer soll die Callcenter bedienen und so weiter und so fort. Und es wird natürlich häufig, gerade in Deutschland, einfach, in Deutschland macht man es in deutscher Sprache, das ist natürlich in anderen Ländern auch so, aber als Einwandererland sind wir vielleicht ein bisschen weniger gut gesotten als vielleicht einige Spanische, als vielleicht Spanien, die einen weiteren Pool haben an möglichen Einwanderern mit der Sprache oder auch Amerika oder England. Und deshalb, das ist sozusagen eine erhöhte Nachfrage, ein erweiterter, Deutschbedarf. Und auf der anderen Seite, also ich kenne niemanden, der eine Fremdsprache irgendwie mit den bisherigen Mitteln außer leb mal 5 Jahre im Ausland und nicht nur leb dort, sondern lebe wirklich, also mit den Leuten, versuche dich zu integrieren, weil auch wir alle kennen das Beispiel, nur weil es um einen rum ist, bedeutet es noch lange nicht, dass man es automatisch aufnimmt, aber all solche Sachen, sonst wie Abendschule, Duolingo, Bubble, Rosetta Stone, wie auch immer, scheinen irgendwie nicht den gewünschten Erfolg zu haben. Und daher bin ich total begeistert und Dominik, auch vielen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst, weil du ein System entwickelt hast, was ich selber jetzt gerade auch erlebe am Spanisch lernen, wie man durchaus mit einem vergleichsweise geringem Aufwand eine Sprache zu lernen. Und ich glaube, dass dies Sprache lernen, Sprache in einem überschaubaren oder in einem vertretbaren Zeitraum zu lernen, ein großer Bestandteil daran sein kann, wie wir am Ende eine bessere Wirtschaft, besseres Miteinander, mehr to make the world flatter. Also, dass wir da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten haben und deswegen freue ich mich, das jetzt nochmal zu verstehen, wie das eigentlich vonstatten geht. Bevor wir das aber machen, Dominik, stell dich doch einmal vor und sag einmal, wer du bist und was du eigentlich machst.
Ja, gut. Also, mein Name ist Dominik Wexenberger. Ich habe an der Universität Psychologie, Philosophie, Linguistik, Soziologie studiert und habe da auch die letzten 15 Jahre wirklich viel, viel Zeit damit auch nach meinem Studium verbracht. Ich spreche Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch, habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet. Und heute lebe ich in Mexiko, bin ja auch verheiratet und habe Kinder und hier ist auch jetzt mein Lebensmittelpunkt heute. Und von hier arbeite ich auch mit meinem System. Und hier hat sie letztendlich für mich auch die Relevanz letztendlich für meine Arbeit immer mehr gebildet, weil ich einfach sehr, sehr viel Kontakt hier hatte mit Leuten, die Interesse daran hatten und auch die Notwendigkeit dafür hatten, Sprachen zu lernen. Und deshalb habe ich mich in meiner eigenen beruflichen Karriere stark auf das Thema Sprachen lernen, Sprachen verstehen, Sprachen anwenden spezialisiert.
Und wie läuft, also vielleicht Und ich überlasse dir, was jetzt einfacher ist. Ob es einfacher ist, also du kannst davon ausgehen, dass es jetzt nicht super viele Linguisten ja, hier in der Zuhörerschaft gibt. Es gibt sicherlich Leute, die multilingual sind, wahrscheinlich, weil sie woanders gelebt haben. Aber was ist dein System, beziehungsweise was machst du anders? Also, was auch immer einfacher ist, versuchen herauszukristallisieren, was vielleicht das Problem am aktuellen Sprachenlernen ist und was du anders machst, sodass du bessere Erfolge bekommst, wenn man sagt, Zeit investiert zu wirklich in der Lage zu sprechen und zu verstehen, was ja wahrscheinlich der Sinn von Sprache ist.
Ja, definitiv. Also, ich habe mich vor Jahren angefangen zu fragen, warum läuft das Sprachenlernen bei vielen Leuten wirklich so schief? Ja, weil man könnte heute wirklich auf die Straße gehen und eine Umfrage machen. Bin mir relativ sicher, dass man bei 80% der Leute zu dem Resultat kommt, dass sie sagen: Ja, Sprachenlernen ist sehr, sehr kompliziert. Sie haben kein Talent, sie sind nicht intelligent genug, was auch immer. Und was mir, ja, auf gut Deutsch gesagt, wirklich spanisch vorkam, es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und ich habe über meine eigenen Auslandsaufenthalte gelernt, dass Sprachenlernen eigentlich gar nicht so schwierig sein muss, wie es sich in der Schule oder auch in der Uni angefühlt hat. Und habe mich dann gefragt, okay, was läuft hier schief? Haben wir vielleicht grundlegende Perspektiven, die uns eigentlich davon abhalten, wirklich effizient Sprachen zu lernen, und bin dann sehr, sehr tief gegangen, um wirklich im Fundament nach Antworten zu suchen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Perspektiven, die ich über die Jahre für mich entwickelt habe, ist, Sprache nicht so akademisch zu sehen, wie sie gemeinhin auch gesehen wird im Schulunterricht oder auch an Abendschulen, was auch immer, sondern Sprache aus einer sehr, sehr praktischen Perspektive zu sehen, als Werkzeug. Und das ist ein Bild, was ich auch sehr, sehr gerne gebe. Wir könnten uns vorstellen, wir wollen eine Schreinerlehre machen, wir wollen Möbel bauen. Ja? Und was würde natürlich Sinn machen? Ja? Wir bauen. Ja? Wir bauen von einfach zu kompliziert. Ja? Wir bauen erstmal eine kleine Kiste, ja, wo wir unsere Bretter zusägen müssen, und dann müssen wir ja, mit Nägel und Hammer müssen wir die zusammenbauen, zum Beispiel, was auch immer. Und da müssen wir auch mal üben, wie man den Hammer gescheit in die Hand nimmt, wie man den Nagel ins Brett haut und so weiter. Und hier wirklich Praxis und Erfahrung gewinnen. Ja, und natürlich kann man hier ein paar theoretische Tipps geben, wie man den Hammer am besten nimmt, dass man ihn nicht vorne am Kopf nimmt, sondern vielleicht am anderen Ende, um mehr Kraft zu übertragen. Das macht natürlich schon Sinn, so ein paar theoretische Tricks an den Lerner weiterzugeben. Aber generell muss einfach genagelt werden. Ja? Und letztendlich, wenn man das Bild dann auf das Sprachenlernen überträgt, wir müssen die Sprachen anwenden. Ja? Sprachen letztendlich sind dafür da, um damit Geschichten zu erzählen, um damit Ideen zu übermitteln, und nicht nur immer darüber zu sprechen, wie sie denn theoretisch funktionieren, wie die Grammatik funktioniert, sondern sie müssen gelebt und verkörpert werden. Und ich denke, anderer Fokus zum Beispiel, der sehr, sehr wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir eigentlich, wenn wir beginnen, Sprachen zu lernen, ja, wie so linguistische Kinder sind, ja, und genau auf diesem Niveau auch mit den Studenten arbeiten müssen, damit sie entsprechend ihrer, ja, Lernentwicklung optimal gefördert werden können, was ja oft aus den Augen gelassen wird, weil wir zu sehr den Erwachsenen sehen, ja, den Erwachsenen, der entsprechende Fähigkeiten hat, für den ja, seine Welt und seine Realität schon komplett entwickelt sind. Aber die Sprache hängt natürlich massiv hinterher, wenn man beginnt, Sprache zu lernen. Ja. Und hier ist zum Beispiel, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Fokus. Und auf der anderen Seite, was ich zum Beispiel sehr, sehr stark wirklich verfolgt, ist die Emanzipation von meinen Studenten. Das heißt, dass sie so schnell wie möglich auf einen Punkt kommen können, wo sie Konsumenten der Sprache werden können, wo sie sich integrieren können in das Sprachsystem letztendlich. Also ich habe in dem Sinn keinen Fokus auf Perfektion, wie das zum Beispiel sehr, sehr oft passiert, dass man wirklich auch Lehrer hat, die jedes zweite Wort korrigieren Und dann, ah nein, du musst es so sagen. Nein, du musst es so sagen. Nein, du musst es so sagen. Ja. Das Endresultat natürlich ist ein völlig verunsicherter Student, der wirklich bei jedem Wort erstmal Angst hat, das auszusprechen, weil er könnte es ja wieder falsch machen. Und letztendlich, wenn man diese Werkzeugperspektive wieder nimmt, und bei Sprache geht es darum, Ideen zu vermitteln. Ja? Und letztendlich, wenn der Gesprächspartner verstanden hat, was man sagen will, was man vermitteln will, dann hat Sprache erstmal Erfolg gehabt. Ja, wie elegant, wie eloquent, wie perfekt das ist, ist in dem Moment erstmal gar nicht so wichtig, ja, weil das Ziel der Sprache ist erreicht. Das heißt, was mich interessiert, ist, dass meine Studenten so schnell wie möglich auf den Punkt kommen, wo sie kommunizieren können, wo sie sich integrieren können, wo sie miteinander mit anderen, auch erfahrenen Sprechern, Muttersprachlern wirklich in Kontakt kommen können. Weil dann wird die Welt ihr Lehrer, ja, und nicht nur noch ich. Ja, und das ist quasi dieser Emanzipationsgedanke, den ich sehr, sehr stark hier auch verfolge. Und daraus leitet sich dann auch meine Grundüberzeugung ab. Also man hat so dieses typische Erklärungsmuster, zum Beispiel, wenn Leute Sprachen nicht lernen. Ah, das erste ist Talent. Du hast halt kein Sprachtalent, was in meinen Augen absoluter Unsinn ist. B, die Sprache ist zu kompliziert oder zu schwierig. Oder du investierst nicht genug Zeit in dein Lernen. Ja? Und, aber es ist alles extern. Es ist immer alles der Student ist schuld, statt die gegenteilige Perspektive vielleicht anzunehmen und zu sagen, ah, vielleicht machen wir im Lehrprozess Fehler und unterrichten eigentlich gegen die Fähigkeiten unserer Studenten. Ja, und ich persönlich bin heute absolut davon überzeugt, dass jeder Sprache lernen kann. Und habe auch in den letzten 10 Jahren eigentlich nichts Gegenteiliges für mich finden können, egal mit wem ich gearbeitet habe, egal welche Altersgruppe, welche Bildungsgruppe, welche Nationalität. Am Ende sind alle meine Studenten über die letzten 10 Jahre zu ihrem Ziel gekommen.
Würde, also alles gekauft. Ich glaube aber selbst, ich kann mir jetzt keinen Lehrer, den ich irgendwie während meiner Schulzeit mal, sag's mal höflich erleben durften, ja, oder den sozusagen, der was anderes sagen würde. Also natürlich hätte der auch zum Ziel gehabt, ich will all das erreichen. Vielleicht mal so ein paar Sachen. Ich sprach jetzt neulich, hatte ich auch gesagt, mit jemandem, und der sagte, dem habe ich das erklärt, und so, wie soll ich denn eine Sprache ohne Vokabeln lernen? Wie soll ich denn eine Sprache ohne Grammatik können? Vielleicht da mal einhaken, also weil das ja häufig etwas ist, wie man lernt. Man lernt Vokabeln und dann lernt man Grammatik. So. Und dann hört man entweder jemandem zu, man schreibt sehr viel. Also es ist erstaunlich, dass man natürlich in der Schule oder in einer mehr schreibt als spricht. Ich glaube, das hat auch einen Grund, der hat weniger mit Sprache zu tun, sondern vielleicht einfach, weil Schreiben leichter zu bewerten ist und zu vergleichen. Und das ja, eine Schule ohne Noten ist schwierig. So, also, ne, man gibt ja für die Folgeabnehmer von Leuten, weil es ist ja ganz gut, wenn man so benotete Klasse hat, ob die jetzt gut ist oder nicht, aber es macht die Folgeverwertung der Talente einfacher, als wenn man sagt, der hat ein richtig, der kann sich ausdrücken, der kann sich ausdrücken. Und da kommt halt irgendein qualitativer Beiwerk, so wie irgendwie in der Grundschule, ja, ist halt sehr, sehr schwer zu verwerten. Würde aber ein bisschen in eine andere Diskussion führen, so was Bildungssysteme anbelangt, außer das ist jetzt wichtig, um für unser Sprachthema reinzukommen. Aber wie kann ich eine Sprache ohne Vokabeln oder vielleicht ohne explizites Vokabeln und Grammatik lernen denn machen?
Ja, also vielleicht ganz kurz zu, was du gesagt hast. Es gibt diese Lehrer nicht, die das auch so, sagen wir, den Studenten sagen. Mir ist es tatsächlich gesagt worden in der Schule, dass ich mich dem Sprachenthema nicht widmen sollte in meiner weiteren Karriere, weil ich anscheinend nicht genug Sprachentalent habe, um hier wirklich wirklich auch groß zu werden. Also einfach so als nette Anekdote, was natürlich aus heutiger Perspektive sehr, sehr lustig klingt,
Du bist in
weil
Bayern zur Schule
letztendlich hier,
gegangen. Ich
ich bin
in
so in Bayern zur Schule gegangen,
Schleswig-Holstein, ne, da
ja.
kommt man dann, da kommt man leichter durch. Ja?
Naja, aber das ist eine Anekdote, die ich auch sehr gerne erzähle, auch meinen Studenten, ja, weil auch viele auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben und habe gesagt, okay, schaut, um was sich heute mein Lebensmittelpunkt dreht, ja, und vergleicht es mit, was mir gesagt worden ist für meine weitere Berufslaufbahn. Naja, also, dass man keine Vokabeln oder keine Grammatik lernen muss, ist an sich nicht 100% richtig. Also die Frage ist, wie, ja, und weniger ob. Ja, die Frage ist, muss ich wirklich, sagen wir, bewusst, ja, Holzhammer-Methode mäßig zum Beispiel Vokabellisten runter auswendig lernen und mir das wirklich ins Hirn hämmern, was A, massiv langweilig ist und B, sehr, sehr sinnlos, ja, also wirklich im Sinn von, warum mache ich das? Grammatik ist das gleiche Thema. Speziell bei Vokabeln, bei Wörtern muss man einfach sehen, Sprache lebt natürlich im Kontext. Sprache lebt dadurch, dass sie wirklich benutzt wird. Und es gibt einfach eine andere Methodik, um die Vokabeln ganz einfach und effizient einzuüben und es in einem Sprechkontext. Das gleiche mit der Grammatik. Und auch bei der Grammatik muss man hier klar sagen, also sagen wir zum Beispiel, wenn du jetzt Spanisch lernst zum Beispiel, du kennst die Grammatik weitestgehend. Ja, es gibt sicherlich ein paar Sonderfälle, aber an sich, du hast das Verständnis für die Grammatik implizit, ja, also quasi ohne, dass du darüber sprechen könntest vielleicht, als kein Linguist, der jetzt hier große Grammatik Vorträge halten kann. Aber du hast die Funktion der Grammatik ja schon lange verstanden. Ja, deshalb kannst du mit mir hier wunderbar auf Deutsch sprechen. Das heißt,
Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also, das ist jeder, der meine Frau kommt ja aus Mexiko und dann mal wirklich zu erklären, warum sowas so Präposition. Super. Ey, versuch mal jemand, also wenn du einigermaßen und sozusagen grammatikalisch sauberes Deutsch, versuch mal jemandem wirklich zu erklären, warum es zu und nicht nach. Warum
ja,
heißt es,
absolut.
ich muss jetzt, ne, zu Aldi und nicht nach Aldi und so, ne? Warum ist das so? Das weißt du gar nicht, weil du als Muttersprachler in ganz, ganz vieler Form, außer du hast es, musstest es lernen, aber um die Sprache zu nutzen und um sauber zu sprechen, um zu richtig und falsch, weißt du es teilweise gar nicht. Und es ist gar nicht so leicht, Leuten die Grammatik zu erklären.
Ja, und nicht nur die Grammatik zu erklären, also sagen wir, ich würde jetzt von mir schon behaupten, dass ich schon auf ein gutes Niveau gekommen bin, Grammatik erklären zu können und speziell auch auf eine sehr, sehr visuellen Art und Weise. Weil Grammatik hat ja eine Funktion, die zeigt normalerweise Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen in einem Satz oder in einem Kontext. Also man kann das ja auch normalerweise auch sehr, sehr gut mit Gestik zum Beispiel erklären. Aber es ist gar nicht nur die Frage des Erklärens, sondern die Frage, ob der Student selbst eigentlich in der Lage ist, diese Erklärungen wirklich zu verarbeiten. Und das ist in vielen Fällen eigentlich nicht gegeben. Da gehört eine relativ gute linguistische Ausbildung dazu. Das merkt man auch ganz stark. Ja. Da gibt es ganz verschiedene Personen, je nachdem, wie stark sie, sagen wir mal, im eigenen Deutschunterricht zum Beispiel, wo ja über die deutsche Sprache und ihre Grammatik dann auch schon gesprochen wird, was ein Subjekt, was ein Verb, was ein Objekt zum Beispiel, eine Präposition, Adverb. Also du wirst genug Leute finden, wenn du sagst, hey, das ist ein Adverb, ja, sie haben überhaupt gar keine Idee davon, was das eigentlich ein Adverb ist, ja, was es eigentlich macht oder warum es eigentlich eine Funktion im Satz hat. Das heißt, was ist mein Ziel hier, wenn ich mit Studenten arbeite? Bin ich interessiert daran, sie linguistisch auszubilden? Oder bin ich interessiert daran, Ihnen die Fähigkeit des Sprechens und Verstehens der Sprache beizubringen? Und mein Fokus liegt eher auf der praktischen Perspektive, Ihnen das Sprechen und das Verstehen beizubringen, was nicht bedeutet, dass ich niemals über grammatikalische Phänomene spreche. Die können schon Sinn machen und zu einem gewissen Maße ein bisschen Theorie ist nie verkehrt, weil sie letztendlich, ja, sagen wir, wie eine Brille ist, durch die wir letztendlich dann auch analytisch vielleicht auf einen Text sehen können, wo wir vielleicht entsprechend auch Ideen filtern können, ja, wenn wir so ein bisschen eine Grundidee haben. Aber es sollte definitiv in meiner Perspektive kein substanzieller Teil meiner Lehre sein, wenn es mir eigentlich wirklich darum geht, die Sprache zu vermitteln.
Beschreib mal dein System. Was ist denn daran besonders oder anders und warum? Wir müssen ja vielleicht noch gar nicht so tief, außer das würde, wir kriegen es einigermaßen schnell, warum jetzt jeder Teil und jeder Aspekt irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr abstrakt alles, weil alles gekauft. Aber da könntest du jetzt auch kommen und deswegen nimm Duolingo und deswegen nimm Rosetta. Also das ist sozusagen verstanden, aber wie schaut deine Lösung konkret aus?
Naja, prinzipiell das System verkörpert, was ich gerade vielleicht ein bisschen theoretischer versucht habe zu erklären, die ja,
Ich habe ja
Unterrichtseinheiten
gefragt,
sind. Ja.
ne? Also alles
Die
fein.
Unterrichtseinheiten sind sehr, sehr, sehr interaktiv ab der ersten Minute. Es ist absolut möglich, wirklich zielgerichtet, sinnhaft ab der ersten Minute miteinander zu sprechen. Das läuft im Folgenden ab. Also es gibt kleine, kleine Texte. Ja, ganz am Anfang arbeiten wir da wirklich mit ja, vier Zeilern, mit vier, fünf Wörtern pro Zeile, wo es wirklich darum geht, einfach sich an die Informationsqualität zu gewöhnen, Rhythmus, Betonung, Aussprache, ja, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Sprache ist. Und wir können dann sofort, ja, wie in seinem Safe Space anfangen, darüber zu kommunizieren. Das heißt, wir gehen dann in eine Frage- und Antwortmechanik rein, die auch natürlich in der Zielsprache abläuft. Und dadurch trainieren wir eigentlich alle Facetten, die wir für das Sprachentraining brauchen. Ja, der Lerner hat die Notwendigkeit, mich verstehen zu müssen, ja, hat die Notwendigkeit, das sinnhaft zu verarbeiten und eine Antwort darauf zu finden. Und er ist sofort in der Gesprächssituation mit mir von Anfang an. Und über die Mechanik schaffen wir es normalerweise ziemlich schnell, auch Vokabular und Struktur einzuüben. Nach einer Zeit kommen wir dann zu einem Punkt, wo wir wirklich in die Anwendung reingehen und dann versuchen, diese kleinen Texte auch wirklich wiederzugeben und zu erinnern. Ist am Anfang ein bisschen stärker gescriptet, was auch nötig ist, ja, weil wir einfach auch die Sicherheit brauchen, ja, weil wir einfach uns an irgendwas entlang hangeln müssen. Das baut sich dann über Zeit einfach immer weiter aus. Ja. Wir gehen von vier Zeilern zu acht Zeilern, zu 16 Zeilern, zu halben Seiten, zu Seiten. Parallel dazu versuchen wir immer mehr natürlich auch eine gewisse Spontanität, eine gewisse Kreativität zu entwickeln hier die Sprachfähigkeit wirklich herauszubilden, die natürlich darauf rauslaufen soll, Unterhaltungen zu haben, die nicht mehr gescriptet sind, nicht mehr quasi in diesen kleinen Modulen ablaufen, sondern wirklich die Möglichkeit geben, über eigene Ideen, eigene Geschichten, eigene Erfahrungen sprechen zu können. Das läuft normalerweise sehr, sehr schnell und ohne großen Aufwand. Also, was heißt ohne großen Aufwand? Die Klassen an sich sind sehr, sehr intensiv natürlich, ja, weil hier schon ein großer Fokus, eine große Aufmerksamkeit da ist, weil wir natürlich permanent in einer Gesprächssituation sind. Die meisten Studenten nach einer Stunde auch relativ müde sind, was auch gut ist. Ein gutes Training sollte, denke ich, müde machen und nicht, ja, komm, wir bauen noch 2 Stunden dazu. Ich bin gerade so entspannt und locker. Im Normalfall, sagen wir, bei 80% der Leute funktioniert das System hier wirklich auf einem absolut spektakulären Niveau heute, nach auch natürlich 10 Jahren Entwicklung, Polieren. Verfeinerungen etc. Plus, sagen wir mal, ab und zu treffe ich dann schon mal Leute, die vielleicht schon noch ein paar Probleme haben, was aber meistens nicht wirklich Probleme des Systems sind, sondern unterliegende Probleme, zum Beispiel Gedächtnis ist ein ganz großes Thema, was ich mittlerweile auch gehäuft sehe. Beim Alter zum Beispiel gibt es hier ganz interessante Problematiken, die auftreten können. Oder auch psychologische Faktoren, die ich immer wieder sehe, zum Beispiel Angst, und dann dadurch natürlich blockierte Studenten etc. Aber im Großen und Ganzen funktioniert die Mechanik, funktioniert das System sehr, sehr gut für die meisten Leute und sie haben wirklich erstaunliche Resultate, was wirklich so weit gehen kann, dass ich nach 40 bis 50 Stunden Unterhaltungen führe, bei den Allerschnellsten. Was sich dadurch auszeichnet, sehr, sehr oft, dass die Leute sehr, sehr entspannt sind, sehr, sehr cool sind, im Unterricht, mit sehr, sehr großer Freude und Neugier dabei sind. Aber im Normalfall, also spätestens nach 100 Stunden, also was normalerweise ein Jahr wäre, mit zweimal wöchentlich einer Stunde Session, sind die meisten Leute eigentlich in der Lage, sehr, sehr flüssig sich mit mir zu unterhalten und darauf aufbauend dann zu beginnen, wirklich zu perfektionieren, zu polieren und ihre Fähigkeit auszubauen.
Ich würde es mal, wenn, also verstanden, ich bin ja selber, weil ich das ja gerade auch durchlaufe, ich versuche es mal sozusagen, so wie ich das anderen Leuten erkläre. Und dann kannst du mal sagen, ob ich es irgendwie falsch mache oder nicht, sozusagen als Konsument. Also du hast, genau wie du sagst, du hast eine Stunde Slot, die ist virtuell, das machst du per Video. Und wie du richtig sagtest, dann kriegt man so drei, je nachdem. 2 bis 4 Texte, die sind erstmal kurz. Und die wachsen dann nach Komplexität, je nachdem, wie du dein Gegenüber einstufst. Der Text wird, glaube ich, der wird einmal vorgelesen. Dann wird während des Vorlesens, da kommt nämlich das Vokabel, wird gefragt, welche Wörter man nicht versteht. Also man muss nicht vorher irgendwelche Vokabeln lernen, sondern man fragt, welches dieser Wörter habe ich nicht. Okay, dann geht man durch, dann liest du es, glaube ich, dreimal vor insgesamt. Dann geht es einmal. Dann hält man sozusagen einmal zu, dass man es nur noch hört und ohne mitzulesen. Ein, zweimal, dann macht man es, glaube ich, wieder auf. Dann stellst du irgendwelche Fragen, die sehr, sehr nah an dem Kontext sind, sodass man jetzt anfängt, mit dem Thema zu spielen. Und dann irgendwann, und das ist immer das, wofür bei mir sozusagen so ein Druck aufgebaut hat, weil ich schon wusste, dass es war, muss man das Ding, ich in Anführungsstrichen, auswendig wiedergeben. Aber das Ziel ist es eben nicht, den Text Wort für Wort wiederzugeben, sondern frei zu sprechen und möglichst die Inhalte dieses Textes wiederzugeben. So, und dann nimmt man den nächsten Text und man baut eigentlich jede Woche baut man, glaube ich, so diese Texte auf und dann unter der Woche hört man sich die nochmal an, aber am Ende ist das Programm. Korrekt? Also so hab ich
Ja,
das
also,
irgendwie er.
ja, definitiv, das hast du gut zusammengefasst. Also, ich würde es gar nicht so stark wirklich auswendig lernen nennen, ja, weil der Zeitraum ist einfach auch viel zu kurz. Ja, also, kennst das ja, wir arbeiten 20, 30 Minuten an einem halbseitigen Text, ja, und du bist letztendlich nach 30 Minuten in der Lage, diesen Text, sagen wir, mit einer Genauigkeit, ja, von 90% wiederzugeben und zu erzählen. Ja, also müssen andere Mechanismen auch mitspielen, warum du in der Lage bist, dich auch so gut daran zu erinnern. Einfach, wenn du an deine Schulzeit denkst, wenn du mal ein Gedicht auswendig lernen musstest, wie viel Zeit du verbracht hast, damit das Gedicht in dein Hirn zu hämmern,
Ja.
und am Ende immer noch Probleme hattest, dich wirklich an alles zu erinnern. Und auf der anderen Seite natürlich, umso fortgeschrittener der Student ist, umso weniger ist es auch wirklich möglich, auswendig zu lernen. Also sagen wir, vielleicht im ersten Monat, wenn wir mit 4 Zeilern arbeiten, okay, fair enough. Aber wenn wir nach 5 Monaten, 6 Monaten wirklich bei eineinhalbseitigen Texten sind, ja, und der Student ist in der Lage, wirklich 90% der Informationen sehr, sehr detailgetreu wiederzugeben, da kann man nicht mehr wirklich von auswendig lernen sprechen. Und ab diesen Niveaus, ja, sagen wir den Mittelniveaus, Ist auch das Ziel hier wirklich quasi diesen Übergang zu schaffen. Ja, also dann wird auch das Thema immer oder die Geschwindigkeit der Klassen immer schneller, auch mit Absicht, weil ich auch nicht mehr zulassen will, dass die Leute wirklich nur über Gedächtnisfunktion arbeiten, sondern dass sie letztendlich die Informationen lernen im Text, die Art und Weise, wie diese Informationen wiedergegeben werden und dann quasi einen roten Faden haben. Und dann bekommen sie auch von mir zum Beispiel in den Mittelniveaus und höheren Niveaus wirklich auch freie Zusammenfassungen, ja, wo ich auch gerne auch immer so ein bisschen Show biete und wirklich auch ja, sehr flexibel die Informationen im Text selber wiedergebe, damit sie da auch wirklich, sagen wir, in der realen Gesprächssituation sind, ja, wo auch sich noch einmal die Dynamik verändert, weil es ist doch ein großer Unterschied, zum Beispiel zuzuhören, wenn dir jemand einen Text vorliest. Oder jemand ins Gesicht zu sehen, ja, und wirklich an seinen Lippen zu kleben, wenn er dir ja, für dich eine persönlich geschneiderte Version ja, von ja, einer Seite, zwei Seiten Informationen letztendlich erzählt und du dann danach natürlich angehalten bist, das Gleiche zu tun und hier wirklich Spaß zu haben, das Spielerische auch zu erleben, das Kreative und zu versuchen, wirklich diese Aufgabe so gut wie möglich zu lösen, in der Fremdsprache. Und hier letztendlich auch keine Chance mehr hast, wirklich auswendig zu lernen, weil du viel zu viel Information in sehr, sehr kurzer Zeit letztendlich verarbeiten und anwenden musst.
Also das stimmt, es wird auch mit zunehmender Progression, genau. Am Anfang war das immer noch fühlte sich das an wie viel auswendig lernen, weil man viele der Vokabeln auch nicht kannte. Aber das ist schon ein System, wo man gerade am Anfang, also was klar ist, 100% Dialog, ja, es ist irgendwie 90% hören und 10% sprechen und dann hält sich das so langsam, shiftet das mit zunehmender, ja, wie soll man auch sagen, auch Vertrautheit, ne? Weil es natürlich viel, viel leichter ist, erstmal jemandem zuzuhören oder Texte zu verstehen, die auch ähnlicher sind. Das ist ja eine Fremdsprache, wir sind ja keine zweijährigen Kinder, die jetzt irgendwie diese Sprache lernen. Und eine große Hürde war natürlich immer, und da hatten wir auch schon in unseren Sessions irgendwie drüber gesprochen, war aber, dass man kann das sehr, sehr schnell gut verstehen und dann will man selber was geben und das ist so stumpf, was man in der Lage ist auszudrücken, dass man das gar nicht sagen möchte. So, ich, du, Essen, Ja, weißt du, also das ist so, das willst du halt gar nicht sagen, wenn du gescheit sprechen kannst, ja, da hätte jetzt meine Zweijährige hat da am Anfang genauso kommuniziert. Das war für die total fein. Ja, die hat da irgendwie nicht. Aber also ich glaube, wenn ich das so für mich mit anderen Sachen vergleiche, ist ein großer Unterschied, dass man halt viel hört, dass man viel im Dialog ist. Dass es durchaus viel, viel mehr als es jetzt in der Schule oder woanders dann doch immer auch das Thema Sprechen gefordert ist, weil das ist von Anfang an. Und dass man eigentlich alles immer nur im Kontext macht. Also es ist immer, man muss jetzt kein Vokabeln lernen machen, weil am Ende steht nicht der Vokabeltest, am Ende steht auch nicht die richtige Grammatik, am Ende steht, dass man das, was einem gesagt wird, verstehen kann, dass man dazu Fragen beantworten kann und dass man sich selber in einer zunehmenden Komplexität darüber, über einen anderen Themenkomplex ausdrücken kann und der Gegenüber das versteht und wo sinnvoll auch mal einen theoretischen Rahmen setzt. Aber am Ende, genau wie du meintest, es ist halt so, jetzt erstmal eine Box bauen und nicht erstmal, ne?
Der Punkt ist halt, Fähigkeiten auszubilden, letztendlich. Und das ist, was wir hier auch sehr, sehr, sehr stark machen in den Sessionen. Wir bauen deine Fähigkeiten aus, also dein Textverständnis, ja, wie kannst du einen Text lesen und verstehen, und nicht, weil du übersetzt, sondern weil du wirklich drüber fliegen kannst und der Text sich in seinem Sinn wirklich dir dir zeigt. Ja, das gleiche, die Interaktion. Du musst mich verstehen können. Du musst verstehen, wenn ich mit dir spreche. Ne? Und auch immer schneller verarbeiten können, welche Informationen ich dir entgegenwerfe. Das ist eine Fähigkeit. Ne? Das gleiche, du musst anwenden können. Das ist eine Fähigkeit. Alles andere ist kein großes Problem, wenn mir ein Wort fehlt zum Beispiel. Also speziell sagen wir, wenn man noch nicht so einen großen Wortschatz hat oder auch die Sprachfähigkeit noch nicht so groß ausgebaut hat, dass man sehr, sehr flexibel ist. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich auch oft meinen Studenten gebe mit meinen Fremdsprachen. Du wirst niemals merken, wenn mir auf Englisch zum Beispiel ein Wort fehlt. Ich habe viel zu viele Tricks, in der Tasche, um dieses Problem wirklich rumzuschiffen, wenn es kommt. Ja? Weil ich beschreiben kann, weil ich ein anderes Wort kenne, etc. Das heißt, dieses Fokussieren auf ein Wort, ja, auf eine Vokabel, etc. Oder auch mit der heutigen Technologie. Ja? Also, ich könnte jederzeit mein Google Translate schnell rausziehen im Gespräch und noch kurz ein Wort eintippen, um das dann. Ja, eigentlich live einzubauen. Also es gibt kein Problem, Wörter nachzuschlagen, wenn die Fähigkeiten letztendlich auf beiden Seiten ausgebildet sind. Sowohl im Verstehen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich habe das Gefühl, da ist ein zentrales Wort, was ich jetzt vielleicht nicht verstanden habe und ich würde gerne nochmal auf Nummer sicher gehen, kann ich ganz kurz, passiert mir selbst mit meiner Frau, mit meiner Mexikanischen manchmal, dass sie ein Wort benutzt, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es 100% verstanden habe, auch im Kontext, wie sie es benutzt. Ja, dann schaue ich in Google nach. Das ist ja eigentlich kein Problem. Aber meine Grundfähigkeit, mich mit meiner Frau zu unterhalten, ja, die ist stabil und etabliert. Um das muss es gehen, ja, und nicht, ob ich meine Vokabelliste mit 20 Wörtern abhaken kann. Ich habe
Ja.
das ist einfach auswendig gelernt.
Ja, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied und das weiß auch jeder. Der Unterschied, einen Vortrag zu halten und irgendetwas auswendig zu lernen. Das merkt jeder. Das hat auch, glaube ich, jeder schon
Ja.
mal gemacht. Und auswendig lernen scheint augenscheinlich ist anders abzuspeichern, die Information, als wenn ich sie mir selber zusammenbauen muss, um dann einen authentischen und fließenden Dialog oder eine Präsentation zu machen. Ich brauche trotzdem die ganzen Informationen, aber das merkt jeder, den Unterschied, wenn er meine Präsentation halten musste und den Unterschied, diese auswendig gelernt zu haben oder ein paar kontextuell notwendige Fetzen gehabt zu haben, aber sie dennoch frei zu präsentieren. Und das ist für mich auch der Unterschied zu der Art und Weise, wie sozusagen, was du versuchen willst zu erreichen. Lass uns mal, so du sagst jetzt 10, du machst das jetzt seit 10 Jahren, also ist wahrscheinlich fair to say, dass da über 10.000 irgendwie Lehrstunden reingeflossen sind. Das ist ja so eine Zahl, die rumpropagiert wird. Ab dann kann man es richtig gut, ne? So 10.000 Stunden. Ja, vielleicht ein paar kriegen es auch schon ab 7.239 Stunden richtig gut und ein paar brauchen 13.000. Aber 10.000 ist ja schon mal eine Zahl, eine Nummer. Was hast du in dieser Zeit gelernt? Also vielleicht und vielleicht auch was war irgendetwas Kontraintuitives dabei? Also wo bist du besser geworden? Wo hast du vielleicht auch deine Meinung verändert? Weil du ja durchaus mit ein paar Hypothesen und auch Erfahrungswerten in dieses ganze Abenteuer reingegangen bist.
Ja, also vielleicht eine gute Perspektive hier ist, von wo komme ich erstmal? Also klar, aus der eigenen Schulbildung natürlich, am Gymnasium selbst Sprachunterricht natürlich, was für mich nicht so wirklich funktioniert hat und ich war eigentlich auch in allen Sprachen nicht wirklich gut. Ich hatte dann die Möglichkeit, wenn meinem Studium in verschiedenen Ländern zu leben, zu studieren, auch zu arbeiten und kam dann in die glückliche Situation in Spanien von Universitäten eine Arbeit angeboten zu bekommen als Deutschlehrer an Universitäten. Dann war meine erste Frage, okay, und welches Material? Ich habe keine Erfahrung. Ich habe nur meine eigene Lernerfahrung, aber als Lehrtätigkeit habe ich das noch nie gemacht. Und die Antwort war, ja, wir haben da so ein paar Bücher, die haben wir mal gekauft. Schau dir die mal an und sonst gibt es ja das Internet. Ja, okay, fair enough. Okay, schauen wir. Okay, war auch sehr, sehr cool. Also das klingt jetzt sozusagen mal negativ auf den ersten Blick, als es eigentlich ist, weil letztendlich dieser Mangel an Material war genau die Chance letztendlich, die ich gebraucht habe. Weil für mich letztendlich nicht die Vorgabe so stark war, zu tun, was alle tun und dem Buch zu folgen, sondern die Universitätsleitung hier ganz klar war, du kannst machen, was du möchtest, du kannst testen, du kannst kreativ sein. Und ich glaube, mein erstes Jahr war ganz ehrlich gesagt eine absolute Katastrophe. Heute rückblickend, ja, ich habe heute noch so ein paar Szenen im Kopf, ja, wo ich versucht habe, wirklich verzweifelt und frustriert meinen spanischen Studenten zu helfen. Und dann kam auch die radikale Perspektive zu sagen, okay, ich habe es echt probiert, ich habe das typische Material benutzt, ich bin das durchgegangen, ich habe versucht, das abzuändern. Es funktioniert einfach nicht. Und ich habe hier 20 Leute vor mir sitzen, für die es hier nicht funktioniert. Okay, aber was können wir dann machen? Und habe dann daraus resultierend auch angefangen zu fragen, okay, du bist jetzt in Spanien, oder später war ich in England, später war ich in Frankreich. Warum lernst du so einfach? Oder woher kommt auch diese Idee, dass wenn man ins Ausland geht, ja, und im Ausland lebt, dass man dann so einfach die Sprache lernt? Ist das wirklich so logisch? Ja, oder was sind hier die Faktoren? Ja, was muss als Voraussetzung gegeben sein, dass man wirklich die Sprache dann auch lernen kann? Also wir können uns das Beispiel jetzt zum Beispiel ansehen. Sagen wir, ich mache morgen einen Umzug nach Japan. Ja, ich kann weder Japanisch lesen noch Japanisch sprechen. Ich habe absolut keine Grundkenntnisse und ich versuche jetzt da zu leben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich nicht wirklich aktiv versuche zu lernen und eine gewisse Basis aufzubauen, werde ich niemals Japanisch lernen. Einfach nur von, sagen wir, der Aussetzung zur Umgebung um mich herum, weil ich einfach eine Basis braucht, mit der ich mich integrieren kann. Ja, also wir müssen zusammenkommen, ich als Lerner und sagen wir die Japaner um mich herum. Das heißt, was ist der Faktor? Auf der anderen Seite habe ich mir sehr, sehr stark Kinder angeschaut und was mich immer sehr fasziniert ist, wie finden Kinder den Sinn in der Sprache? Also wir können ja als Erwachsene immer noch sagen, okay, wir lernen durch unsere Muttersprache, ja, weil ich sagen kann, ja, das Wort bedeutet das Wort in der anderen Sprache. Nee, Kinder haben die Basis nicht. Das heißt, sie müssen ja die komplette Sprache eigentlich herleiten, ja, aus ihren Beobachtungen, aus ihren Erfahrungen, aus den Dialogen, die sie mit ihren Eltern haben und so weiter. Und hier denke ich, hat dann schon auch ein starker Einfluss für mich resultiert, um wirklich zu sagen, okay, wo fangen wir an? Wie arbeiten wir hier? Und dann, ja, einfach die Praxis, die Empirie, wirklich auch zu sehen, okay, funktionieren deine Ideen auch, ja, wenn du wirklich versuchst, es anders zu machen, interaktiver zu machen, kommunikativer zu machen, wirklich diese Anknüpfpunkte auch zu schaffen, ja, für deine Studenten. Lernen sie wirklich, was passiert, ja, und einfach in einer, ja, sehr, sehr praktischen Art und Weise immer weiter zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, was ich immer wirklich als absoluten Vorteil aus meiner Perspektive natürlich meiner Arbeit denke, ist, dass ich habe Leute mit Problemen getroffen. Ja, und letztendlich Probleme verlangen nach Lösungen. Und ich bin heute noch sehr, sehr glücklich, wenn dann doch mal einer von 10 kommt, der auf einmal nicht mit dem System funktioniert. Ja, also das System funktioniert nicht 100%, ja, dafür sind die Leute zu komplex, zu verschieden, ja, mit zu viel verschiedenen Biografien, psychologischen Hintergründen, was auch immer. Und ich bin immer total glücklich, wenn jemand Neues kommt, ja, sei es, weil es eine ältere Person ist. Zum Beispiel, ich arbeite im Moment mit einer Person, die ist 76 Jahre alt. Sehr, sehr spannend, ja, wo die meisten Rentner zum Beispiel wahrscheinlich auch, das höre ich auch sehr oft, ja, ich bin ja schon zu alt, in meinen Kopf geht nichts mehr rein und ich kann keine Sprache mehr lernen, etc. Ich mich dann mit verschiedenen Problemen wiederfinde und dann wirklich denken muss. Also warum funktioniert das System, was mit 80% wunderbar funktioniert, warum funktioniert es jetzt nicht? Und da kommt dann für mich wirklich auch meine wissenschaftliche Neugier, mein Forschungsinteresse mit rein und wo auch mein Wissen wieder tiefer wird. Und aus diesen Erfahrungen entstehen dann auch oft neue Ideen, neue Perspektiven, die, wenn es mit dem 76-jährigen Mann funktioniert, könnte da auch was abfallen, letztendlich für den 40-jährigen Studenten und seine Lernerfahrung wieder optimisieren. Oder gleichzeitig, was ich auch oft sehe, zum Beispiel momentan habe ich auch einen Fall, ich habe eine Studentin, die hat unglaubliche, ja, Prüfungsangst. Ja, also die hat wirklich Angst, zeigt vor mir, und man sieht das in ihrer Mimik, in ihrer Körpersprache, und wenn dann diese Elemente kommen, so, und jetzt produzier mal was, erzähl mir mal was, ja, wo ein absoluter Block in ihrem Kopf passiert und sie sich wirklich nicht mehr an die nächsten zwei, drei Wörter erinnern kann. Ja, und hier sind dann für mich so die Stimuli, die Inspirationen, wirklich wieder tiefer in die Psychologie zu gehen, in die Kognition zu gehen, in die Linguistik zu gehen und sagen, warum funktioniert das nicht? Wie kann ich es wieder lösen? Und so hat sich über die 10 Jahre wirklich sehr, sehr dynamisch zwischen Theorie und Praxis, Theorie und Praxis, das System immer weiter entwickelt und verbessert. Und obwohl ich heute sagen würde, es ist sehr, sehr, sehr gut und wahrscheinlich eines der besten der Welt, es gibt immer noch Luft nach oben, und ich werde definitiv in den nächsten 5 oder 10 Jahren noch weitere Elemente verbessern oder auch hinzufügen können, um wirklich noch mehr rauszuholen aus der Lernerfahrung meiner Studenten.
Das ist doch eine schöne Brücke. Was wären denn aus deiner Sicht die drei, fünf, you name it, Stellhebel oder wo du dir, wenn du sagen würdest, jetzt hättest du die perfekte oder die nächste, muss ja nicht perfekt sein, die nächste Version deiner Sprachschule, woran würdest du arbeiten? An was für Themen wo würdest du ansetzen, damit du noch besser bist, damit du genau diese Lernerfahrung noch besser für deine Studenten machen kannst.
Also ein Thema für mich, worüber ich auch in letzter Zeit viel nachdenke, ist Materialtiefe und Materialoptimisierung. Das ist ein starker Zeitfaktor. Material zu designen, zu schreiben, zu vertonen, kostet unendlich viel Zeit und ist für mich momentan auch einfach schwierig, weil einfach Zeit fehlt. Und ich denke immer, wie gesagt, aus Kinderperspektive über das Sprachentraining nach. Und zum Beispiel, was mich heute sehr, sehr stark interessiert, ist die Frage, können wir Erwachsene Muttersprachler werden? Ja, und die Linguistik sagt nein, bin mir da persönlich nicht so sicher. Ich glaube, wir könnten. Und ein Thema, auf was ich hier gekommen bin, zum Beispiel, ist die Verweildauer der Kinder in den Niveaus, wenn sie ihre Sprache entwickeln, wo wir sehr, sehr progressiv linear vorgehen, natürlich, weil wir auch sehr, sehr effizienz- und optimisierungsgetrieben sind. Und wo ich ein großes Interesse heute daran entwickelt habe, wirklich zumindest eine Materialtiefe zu generieren, was den Studenten die Möglichkeit bietet, wirklich so vielfältig wie möglich ihre Sprachentwicklung zu betreiben. Also hier wäre zum Beispiel, denke ich, ein Thema, was mich persönlich schon interessieren würde. Ich versuche das schon auch heute zu generieren, über Videos, über Text etc., was ich auch online finde. Aber es ist natürlich oft dann, was ich finde, ist nicht optimisiert für den Prozess selbst, wo für mich, denke ich, schon ein Faktor ist, wo man noch einiges nachlegen könnte, wirklich über die Materialtiefe, um wirklich mehr Audios, mehr Videos, mehr Texte, mehr Konsum letztendlich auch in den verschiedenen Niveaus zu geben. Ja, das funktioniert ab einem Mittelniveau super gut. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich natürlich versuche, die Studenten so schnell wie möglich auf die Mittelniveaus zu bringen, weil dann einfach die Materialbreite massiv anwächst. Ja, weil wir nicht nur, sagen wir, didaktisches Material haben, sondern wir beginnen schon quasi in die reale Welt zu gehen. Und dann, ja, heute mit dem Internet stehen alle Türen offen. Ja, und klar, speziell wenn man dann im höheren Mittelniveau ist und wirklich nach eigenem Interesse und Belieben und Faszination wirklich Material im Internet suchen kann. Dann wird es immer einfacher, wirklich 2, 3, 4 Stunden pro Tag in der Zielsprache auch zu verbringen, was letztendlich das Ziel sein muss, mit der Sprache zu leben. Ja, und klar, umso schneller ich zu dem Punkt komme, dass ich zum Beispiel das Buch, was ich eigentlich auf Deutsch lesen wollte, auf Spanisch lesen kann. Ja, natürlich, dann also wird es immer einfacher, jeden Tag 1 Stunde oder 2 Stunden Spanisch zu machen. Oder ich will Psychologie-Thema studieren zum Beispiel und bin aber nicht mehr davon abhängig, das auf Deutsch zu machen, sondern kann letztendlich auf Spanisch das machen und so weiter. Und dann kann ich natürlich exponentiell die Zeit, mit der ich ja, lerne, nach oben steigern zum Beispiel.
Also ich finde, das war auch etwas, was ich mir eigentlich überlegt hatte, dass eins der doofen Sachen am Sprachelernen ist, dass man sich mit Texten auseinandersetzt, die einen überhaupt nicht interessieren. Also, ja, so, dass da jetzt dass irgendwie ein Apfel ist oder wie auch immer. Und ein Teil davon hat was mit der Komplexität zu tun, aber ein Teil auch nicht. Und ich fände das mal ganz spannend zu evaluieren. Also, ich nenne dir ein Beispiel und ich finde das ist genau, was du sagst, dass man, es gibt gewisse Interessen. Sagen wir jetzt mal Interesse, ein Buch zu lesen. So. Und jetzt gibt es vielleicht ein Buch, was, keine Ahnung, Harry Potter oder was auch immer, ja, findest du irgendwie gut, bist aber noch nicht so weit. Dann wäre es natürlich extrem spannend für gewisse Leute, gewisse Bereiche zu haben und am Ende eigentlich die IP und Copyright vorausgesetzt, die Leute Content, viel zu komplexen Content gegebenenfalls auch in ihrer Muttersprache submitten zu können und gegebenenfalls durch die ja deutlich nach vorne gekommenen Möglichkeiten über automatisierte Translation, über automatisiertes Dumbing Down. Also, ne, wir hatten ja mal auch über ChatGPT gesprochen. Also, was du da machen kannst, da muss immer noch jemand, den musst du immer noch oder jemand noch einmal drüber, dass es irgendwie passt. Und das muss jetzt auch nicht für alle sein, aber du kannst so viel oder der Podcast, wenn jeder, der Deutsch lernt, mal die Lage der Nation als Podcast oder was auch immer irgendwie deiner Interessenfärbung geht, um die in verschiedene Sprachniveaus zu halten, wäre natürlich ein echter Gamechanger, weil die Stories bei Duolingo sind so kackenlangweilig. Also das kriegst du halt auch nicht wieder. Und ich glaube, das alles selber zu machen von den Texten, weil ich habe meine eigenen Interessen, du hast deine eigenen Interessen, aber so in die Richtung verstanden. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile Content-Tools, die dir never ever das so mundgerecht für deine Sachen, aber 80 bis 90% des Aufwandes im Prinzip abnehmen. Und auch das kann ja wenn man es jetzt beispielsweise in einen Geschäftskontext geben würde, das kann natürlich aus der Richtung kommen. Oder es kann natürlich sein, dass man sagt, ja, also wir können jetzt so anfangen, aber falls wir beispielsweise ganz bewusst im Bereich Handwerk ein paar Sachen machen wollen, kann man ja gegebenenfalls auch Texte von verschiedenen, die in dieser Welt bereits nützlich sind, sodass man sozusagen nicht erstmal sich durch die generischen, finden alle super langweilig, inhaltlichen Texte durchkauen muss, bevor man in einen für sich zumindest, ah, okay, ich habe jetzt zumindest mal gelernt, keine Ahnung, wie man irgendwie ein Dach, was weiß ich, welche Bestandteile ein Dach haben. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich, weil, und das ist vielleicht auch einer der großen Unterschiede. Wenn du mit Leuten sprichst, redest du meistens über irgendetwas, was in dem Kontext relevant ist. Das ist der ganze.
Also prinzipiell Material runterbrechen auf simplere Niveaus ist kein großes Problem. Also ich habe zum Beispiel selbst eine Serie rausgebracht, die ist Classic Simplifieds for Language Learners, wo ich Bücher, sagen wir von Lou Stevenson, zum Beispiel Schatzinsel, die ohne Copyright waren, runtergebrochen habe auf ein Niveau, was meine Studenten, sagen wir mal, nach 6 Monaten, 7 Monaten lesen können. Das war auch das Ziel, wirklich 5 Romane zu haben, die 150, 200 Seiten lang sind, und die Sie ohne große Probleme lesen können, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Die Bücher verkaufen sich auch sehr gut auf Amazon. Also da ist auch eine Nachfrage da. Das Problem ist, wie finanzierst du das? Weil es ist halt einfach massiv Zeit, das zu machen.
Ja.
Und wenn man jetzt zum Beispiel deinen, sagen wir mal, vielleicht mehr beruflichen Kontext nimmt, ja klar, es wäre absolut kein Problem, zum Beispiel Videos zu nehmen auf YouTube, die über den Kontext Handwerk oder Solaranlagen zum Beispiel gehen, da auch die Texte zu extrahieren und zum Beispiel auch runterzubrechen. Es muss nicht jedes Wort super speziell sein. Oft kann man was ganz simpel mit machen, ja, oder tun zum Beispiel lösen, einfach als Beispiel. Was ich auf der anderen Seite, glaube ich, sagen würde, von der Beginnerperspektive bin ich mir nicht so sicher, ob man da wirklich so viel Flexibilität hat. Also ich denke da schon immer wieder drüber nach. Aber einfach, wenn du wieder das Beispiel siehst von den Kindern. Ja, die Kinder letztendlich arbeiten ja parallel ja, mit ihrem Sprachentraining oder sagen wir, der Sprachentwicklung zu ihrer Realitätsentwicklung. Das heißt, ich glaube, da ist schon, sagen wir mal, ein gewisser Weg vorgegeben, zumindest bis zu einem Mittelniveau, ja, wo wir eigentlich, sagen wir, durch die gleiche Straße gehen müssen in unserer Grundausbildung, wo letztendlich das Sprachfundament ausgebildet wird. Da könnten wir jetzt auch noch höher gehen, sagen wir mal, in die metaphorischen Aspekte, die abstrakten Aspekte von unserer Sprachfähigkeit, ja, wie wir letztendlich über die Welt sprechen können, mit ganz simplen Basiskonzepten, dass wir sagen, die Inflation ist hoch oder sie ist niedrig, ja, sie steigt oder sie sinkt. Ja. Hier sieht man genau, wir sprechen ja eigentlich über die Inflation, als wenn sie wie Wasser wäre, wie eine Flüssigkeit. Ja. Also aus der Perspektive, glaube ich, würde ich definitiv sagen, es gibt schon so ein Grundfundament an Sprachentwicklung, durch das wir letztendlich gehen müssen. Aber na klar, ab diesem Mittelniveau haben wir dann schon, denke ich, sehr, sehr starke Möglichkeiten, wirklich zu variieren und in eine gewisse Vielseitigkeit rauszugehen und dann wirklich die persönlichen, individuellen Interessen auch der Studenten besser zu adressieren. Und da ist natürlich das Thema Technologie, wie sie sich entwickelt im Moment, oder vielleicht auch der Community-Aspekt des Internets zum Beispiel. Also was mich zum Beispiel immer auch interessiert hätte, wäre wirklich auch eine Community, auch um meine Arbeit herumzubauen und da über Crowdsourcing zu arbeiten, weil letztendlich auch mit Guidelines, ja, wo die Leute wirklich wissen, was sie so mehr oder weniger machen sollen. Ja, und nehmen wir an, wir haben eine Community mit 1000 Leuten, die zusammenarbeiten, auch System benutzen, und sagen wir, die Effizienz des Systems verstanden haben und die dann ja eigentlich einmal pro Woche, zweimal pro Woche ihre eigenen Texte zum Beispiel generieren, ja, für die Community. Da wären die Möglichkeiten, Zehntausende, Hunderttausende Texte zu generieren, ja, natürlich ohne Probleme gegeben, um hier wirklich auch massiv Material zu generieren und wirklich auch Videos und Audios zum Beispiel.
Und ich sag mal so, auch das ist ja auch ein gewisses, man muss es ja nicht aus Nächstenliebe machen, ne? Ist ja immer schön sozusagen, einer hat die Plattform und die anderen dürfen irgendwie frei den Content da reinpumpen. Aber auch das ist ja heutzutage möglich, dass man, wenn man das halt in ein solides Geschäftsmodell reinbringt, dass man sich dann überlegt, ja, und wenn du ein Contributor bist, dann gibt es halt die Möglichkeit, je nachdem, ab einem gewissen Grad, wie so ein Affiliate-Programm, kannst du dann, wenn du derjenige bist, der die ganzen Bücher runterskriptet, der den ganzen Content, der das einfach macht und der relevant ist, weil du da eine Subcommunity hast und so weiter und dieser Content generiert wird, gibt es halt einen Revenue Share auf dem Content. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Das kann man ja heutzutage, da hockt ja keiner mehr, der irgendwelche Sachen in einem Excel hin und her. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil am Ende ist das, glaube ich, wirst du, ist nie ohne den Community-Gedanken. Und am Ende kann das auch Community, es kann auch einfach Marktplatz-Gedanke sein. Also selbst ein Facebook oder ein Google schafft es ja nicht, alle Apps selber zu machen. Und die sind schon relativ gut, glaube ich, darin, technische Programme zu bauen und zu kommerzialisieren. Ja, also, und das bedeutet halt in der Sprache, das Thema so weit auszuweiten, dass man in einem gewissen System Leuten eigentlich befähigt, selber zu lehren, selber Content zu produzieren. Okay. Was noch? Wir haben jetzt Materialtiefe und Qualität, Community-Aspekte.
Community-Aspekte definitiv, Technologie im Sinn von vielleicht auch einer Plattform oder einer Applikation zum Beispiel. Also ich träume heute noch, ich bin aus meiner Jugendzeiten sehr begeisterter Gamer. Heute ja, habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber ich genieße doch immer mal wieder so eine Stunde oder 2 Stunden wirklich auch Spiel zu spielen und auch ein bisschen darüber nachzudenken, was sind die Mechaniken von diesen Spielen, die mich wirklich dabei halten. Ich habe auch verschiedenste Gamification-Bücher durchgearbeitet, Kurse gemacht. Und wir hatten auch schon mal an einem Projekt gearbeitet mit einem Prototyp von dem System in App-Form, was dann als die Corona-Zeit angefangen hat, ja, irgendwie ein bisschen untergegangen ist leider, aber wir waren auch schon auf einem interessanten Punkt, wirklich mit einem Prototyp zu experimentieren, Gamification-Elemente wirklich zu testen. Wie bleiben wir dabei? Macht es Spaß? Lernen wir was? Ich habe das zum Beispiel mit Polnisch, mit Russisch, mit Arabisch getestet und das hat mir einen Spaß gemacht. Das auch Leuten dann in die Hand gedrückt und gesagt, hey, schau mal das neue Programm, die Internetseite, die ich gefunden habe und habe denen auch nicht gesagt, dass es unser Prototyp ist. Die Leute waren heilauf begeistert ja, und dann, wow, das funktioniert super cool, das macht Spaß, etc. Wo kann ich das runterladen? Das Prototyp, wir testen das momentan, das ist so ein Side-Project, was wir halt gerade verfolgen. Naja, und da kam dann ja, Corona dazwischen und irgendwie ist es dann untergegangen in der Zeit. Da war mein Partner zu der Zeit vielleicht auch mit anderen Sachen beschäftigt. Aber da wäre zum Beispiel, denke ich, immer noch viel Luft, auch wirklich in die ins Technologischere reinzugehen und zu schauen, okay, in welcher Form können wir wirklich das System übers Handy zugänglich machen, vereinfachen, Mechanismen mit reinbringen, die ich in den Klassen nicht bringen kann, weil es einfach dazu Technologie braucht. Und da wäre zum Beispiel auch, denke ich, noch ziemlich viel interessante Luft nach oben, Projekte zu machen, um auch natürlich eine Massenanwendung letztendlich zu generieren, weil das System letztendlich natürlich das Potenzial hat, Millionen von Leuten zu helfen. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber hier zum Beispiel, denke ich, gibt es auch noch interessante Aspekte, wirklich. Also mein Traum letztendlich mit dem System ist, die Art und Weise zu verändern, wie Leute über Sprachenlernen denken. Ja, und auch, es mag vielleicht, sagen wir mal, ein Stück weit größenwahnsinnig klingen, aber ich habe schon den Traum, dass mein System irgendwann der Standard wird, ja, weil das System funktioniert. Und warum sollte ich den Anspruch nicht haben? Und ein Weg dahin ist natürlich dann der Massenzugang zu dem System über eine technologische Version.
Dominik, ich würde noch super gerne weiter plaudern. Wir haben auch noch ganz, ganz viele. Und vielleicht machen wir einfach noch mal eine zweite Session und eine dritte Session, weil mich das Thema total umtreibt. Ich finde es extrem spannend und glaube, dass Sprache auch in Zeiten von Google Translate und Auto halt immer noch wichtig ist, um in unterschiedlichen Ländern anzukommen, um unterschiedliche Berufe zu bekommen. Ich glaube, das, was du beschreibst, das ist ja alles da. Das Material ist da. Die Möglichkeiten, Material zu aggregieren, zusammenzufassen, zu transkribieren, sogar zu verdichten, ist da. Es ist, muss man gar nicht. Niemals in der Form, wie man sozusagen selber, die Tools sind da, die Community-Aspekte im Sinne von der technischen Infrastruktur und unterschiedlichste Anreizsysteme sind da durch Technologie, eine Tech-Plattform und Massenanwendung, Single to Multiple Pupils oder Multi-Multi sind da, sind nicht unbedingt alle für eine Sprachschule gebaut, aber eine Sprachschule, das ist auch gut so, weil alle diese Aspekte sind da und das Thema Gamification, Analyse und so, all diese vertikalen Technologien sind alle da und sind alle so stark dort, ohne dass sie jemals eine allein durch das Geschäftsmodul einer Sprachschule getragen hätten werden können. Ja, so. Also das, und das ist das Geile. Und jetzt muss man diese Sachen sich einfach nur nehmen und Leute finden, die das vielleicht in anderen Kontexten und die Sachen zusammengebracht haben. Und das finde ich halt mega spannend. Plus, und ich glaube, das ist auch etwas, was sich noch mal mehr verändert. Geht man jetzt auf so eine Sprachschule und versucht irgendwie online, Duolingo, Rosetta Stone, wie auch immer, im Marketing gegen, maybe, würde ich jetzt nicht machen, versucht man irgendwie an die Kultusministerien in unserem Heimatland zu gehen, maybe, wäre nicht mein erstes Ding. Was wir aber auch haben, ist ein, wir haben ein echtes Problem. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Und natürlich suche ich dort, wo sie sind. Also ich sehe noch keinen strukturierten, konzertierten und machbaren Weg, um deutschen Unternehmen dabei zu helfen, dass die Talente, die hier vor Ort sind, aber noch nicht die Sprachfähigkeiten haben, deren Fachwissen für sich nutzbar zu machen oder direkt im europäischen Ausland zu akquirieren oder in teilweise in Remote-Arbeitsplätzen, Klammer auf, es gibt ja deutsche Unternehmen, die stellen nur deutsche Entwickler ein, Klammer zu. Weil es halt einfach irre schwierig ist, plötzlich eine weitere Sprache in ein Unternehmen reinzubringen. Und ich glaube, das hat so ein, und das aus meiner Sicht lohnt sich so diesen Anlauf, glaube ich, nochmal zu starten, weil du hättest eine kritische Masse an, ich sag mal, Befürwortern, Abnehmern, und das sind die Unternehmen. Und gar nicht so die Lernenden selber. Und du hast gewisse Machbarkeitsthemen bei dem Thema, die halt eben nicht mehr so wie früher sagen, okay, jetzt muss ich irgendwo 50 Millionen versenken, einfach nur um diese scheiß Technologie hinzubauen und dann kommt vielleicht jemand, ja. Also von daher bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Auch an die Zuhörer, wir basteln da gerade ein bisschen dran rum. Also falls da jemand Interesse hätte, ein paar Mitarbeiter aktueller oder zukünftiger Art durch Dominik System die Sprache lernen zu lassen, meldet euch gerne bei uns. Das Ding wird kommen. Und wir können ja nochmal schauen, ob dieses Format für euch auch spannend ist, um einfach noch mehr Kontext zu geben, was es eigentlich ist, warum es funktioniert. Weil es natürlich, das ist jetzt ein Thema, das ist wirklich 10-mal besser, als das vorher war oder wieder 100-mal besser. Und dann muss man, glaube ich, einmal auch noch erklären, warum das so ist. Und das war jetzt mein erster Aufschlag. Aber ich würde es, weil der Ausblick so schön war am Ende, was da noch alles kommt, das hierbei belassen für heute. Danke dir
Vielleicht
für
noch ganz
deine.
kurz.
Erzähl.
Also, was ich oft für mich auch als, ja, sagen wir, als Erfahrung gemacht habe, ja, also ich treffe mich natürlich auch mit Leuten in der Straße oder auch, sagen wir, Unternehmenskontexten etc. Und sie fragen mich dann, was ich mache. Ja, und ja, ich beginne halt, so wie jetzt in unserem Format hier auch, einfach so ein bisschen zu versuchen, die Komplexität so ein bisschen zu entwirren. Okay, ich mache das und ich mache das und ich mache das. Versuche den halbwegs zu erklären, warum wirklich das System so fantastisch funktioniert und die perfekte Lösung auch für ihr Problem ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende komme ich immer auch zu dem Punkt, sag, komm einfach mal in eine Session. Ja, und ja, erlebst am eigenen Leib. Ja, und du wirst sehen, wie fantastisch das System funktioniert, wie gut du lernst, wie viel Spaß es macht und wirklich wie belohnend und bereichernd die Erfahrung ist und wie großartig es sein kann, Sprachen zu lernen. Und wie du vorher gesagt hast, also Sprachen sind heute, denke ich, nach wie vor sehr wichtig, wenn nicht wichtiger denn je, auch natürlich durch unsere ja, Interkonnektivität auf globaler Ebene. Wir können reisen, wir können Material, Content aus allen Herren Ländern letztendlich konsumieren und einfach auch aus geistiger Perspektive. Ja, also für viele Leute ist das Thema Sprache immer noch sehr, sehr stark, sagen wir mal, mit dem Lebenslauf verbunden. Ja, komm, ich mache Sprache, ich beiß mich da durch, ich acker mich da durch, weil ich mir halt da einen Profit davon verspreche für meine Karriere. Und hier sieht man natürlich auch den Investitionsgedanken von den Leuten, weil das Sprachenlernen hier immer noch sehr, sehr stark als was gesehen wird, wo man wirklich massiv Einsatz, ja, Investment erstmal machen muss. Und es muss sich dann am Ende schon auch lohnen. Also es muss gut für die Karriere sein, was auch immer. Was ich hier vorschlage mit meinem System, ist eine Effizienzsteigerung des Lernprozesses von 75 bis 80%. Zum Beispiel die Bundesregierung kalkuliert für ein gutes Mittelniveau 1000 Stunden, ich kalkuliere 200. Das heißt, ich nehme hier natürlich auch viel, sagen wir mal, Investment raus, was der Lerner, was auch das Unternehmen, sagen wir mal, in die Qualifizierung von einem Angestellten oder von einer Angestelltengruppe investieren müsste. Das heißt, hier kommen auch natürlich dann auch ganz neue Perspektiven mit rein, für sich selbst zu machen. Ja, für eine Effizienzsteigerung im Unternehmen. Ja, nicht nur, was ist vielleicht der Endprofit, sondern einfach auch ein bisschen so Softwerte zu sehen. Ja, ich habe meine Angestellten besser integriert. Sie können besser in den Prozessen funktionieren. Sie können effizienter arbeiten. Sie können besser untereinander kommunizieren, was einen besseren Team-Spirit, eine bessere Firmenidentität generiert oder eine Identifizierung mit der Firma etc. Also einfach die Effizienzsteigerung, die durch das System kommt und wirklich diese massive Investmentreduzierung von 1000 auf, sagen wir mal, 200 Stunden, bringt auch völlig neue Perspektiven mit rein für das Warum und den Benefit, was letztendlich das Sprachenlernen für uns auch bedeuten kann.
Second that. Amen.
Amen.
Dominik, danke dir.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.